Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 8. Juni 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein herzliches Hallo auch an Volker und Alex.
Hallo.
Hallo.
Alex vertritt heute Malte, der leider auf dem Weg zurück von der WWDC am Flughafen hängen geblieben ist und daher dann leider erst nächste Woche seine ersten Eindrücke von der Vision Pro berichten kann. Eigentlich hatten wir natürlich gehofft, dass er heute ganz taufrisch euch was erzählen kann. Das müssen wir dann leider nachholen. Wir werden uns das Mixed Reality Headset von Apple heute aber trotzdem schon mal anschauen. Weitere Themen danach sind die erste drahtlose Stromübertragung im Weltall und der 40. Geburtstag des Hackerfilms Game Wars.
War Games, aber macht nichts.
Ach Mist! Ja, Volker ist großer Fan, das hat ihn jetzt wahrscheinlich getroffen. wir sprechen nachher über Wargames. zwischen den Themenblöcken habe ich natürlich wie immer die What the Fuck News, ein Nerdgeburtstag und die Quizfragen für euch mit dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr fleißig im Live-Chat kommentiert. Die Sendung ist heute, glaube ich, ziemlich pickepacke voll. Holt euch vielleicht noch schnell was zu trinken und zu snacken. Dann müsst ihr euch aber beeilen, weil es geht jetzt direkt los.
Sehr schön.
Genau. Und zwar mit unserem ersten Thema für heute. Am Montag hat Apple auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC sein erstes Mixed Reality Headset Vision Pro vorgestellt, das die reale und die digitale Welt verschmelzen lässt. Manch einer spricht schon von einer neuen Ära des Computing. Malte war, wie gesagt, am Montag live bei der Enthüllung dabei und durfte Vision Pro sogar schon ausprobieren. Und er erzählt uns dann hoffentlich nächste Woche dann davon in der Heise Show, wie er das fand. Wir sprechen jetzt aber trotzdem schon mal drüber. Und ich würde gerne mit einer ganz grundlegenden Frage erstmal anfangen. Was kann denn dieses Ding eigentlich?
Ja, ich will es ja fragen.
Ist auch wirklich eine sehr grundlegende Frage. Was kann es eigentlich? Es ist... Im Prinzip blendet dir das vor die normale Welt, blendest dir sozusagen Apps ein, Fenster ein, 3D-Darstellung. Also gut, es ist eine VR, es ist eben keine reine VR-Brille, es ist auch keine reine AR-Brille, es ist sozusagen Mixed Reality, du kannst beides mehr oder weniger damit machen. Und ja, die Anwendungszwecke, die sie gezeigt haben, ist, guck auf einem Riesenfernseher deinen Film oder agiere mit irgendwelchen Apps, lies im Browser Sachen. Also es ist schon relativ universell, was sie gezeigt haben, was theoretisch gehen soll. Und es soll halt alles ohne Controller funktionieren, was halt schon speziell ist, weil das bisher keiner richtig gut umgesetzt hat. Also das ist schon ein Versprechen, das Apple da gemacht hat, das interessant ist auf jeden Fall.
Ich kann auch wir können hier parallel ein bisschen Bilder dazu zeigen vielleicht, dass man, falls man irgendwie in den letzten Tagen dran vorbeigekommen ist, sich was darunter vorstellen kann.
Ja, sieht so ein bisschen bizarr aus teilweise, ne?
Aber sieht vor allem so ein bisschen aus wie das Filmplakat von Ready Player One. Das ist mir heute aufgefallen. Das sieht doch genauso aus. Wer auch immer sich davon inspirieren lassen hat, aber es ist ein bisschen schnell, die Welt vor die Augen und dann brauchst du nicht mehr rausgehen, so ungefähr. So ein bisschen geht es in die Richtung.
Genau, und was man vielleicht sagen müsste dazu nochmal, im Prinzip ist es sehr interessant, dass Apple, glaube ich, das Wort VR und AR oder XR, also für Mixed Reality, quasi so gut wie gar nicht benutzt hat, sondern sie haben immer von Spatial Computing geredet und sie wollen quasi die Ära des Spatial Computing einleiten, also der räumliche Computer nennen sie es quasi. Das Wort ist irgendwie, ich glaube, Anfang der 2000er definiert worden, so ein bisschen, was das denn eigentlich heißen soll. Und sie haben halt auch sehr viel davon gezeigt. Auf dem Videobild sieht man, oder auf dem Standbild sieht man gerade so diese Fingergeste. Es soll halt auch mit Fingergesten und mit Sprache etc. gesteuert werden. Das Keyboard ist sozusagen nur eine Hilfe, die man nicht unbedingt braucht. Man kann halt ein normales Keyboard durchaus benutzen und auch so arbeiten, als hätte man eins. Man kann aber auch ein virtuelles Keyboard vor sich einblenden, so in der Luft tippen, solche Dinge. Aber im Endeffekt muss man überlegen, was hat Apple da jetzt gemacht? Ne? Bisher waren die sehr clumsy und klumpig und nicht besonders leistungsfähig, diese Brillen. Also die ersten waren ja nur mit Computer nutzbar. Dann gab es welche, die hatten sozusagen so eine Leistungsklasse von einem Smartphone. Und was Apple jetzt tut, auch durch die Möglichkeiten, die sie haben, weil sie inzwischen selbst ihr Apple Silicon herstellen, also die eigenen ARM-Chips mit eigenen Designs, ist, die haben im Prinzip die Leistungsklasse von so einem MacBook Pro, die auf die Nase gepackt. Ne? Da ist einer dieser M2-Chips ist da drin, also jetzt nicht in der Ultra-Variante oder sonst was, aber so in der Größenordnung ist es so, als hättest du die Rechenleistung von einem Notebook auf der Nase. Sie haben, glaube ich, nicht konkret gesagt, wie das mit der Grafikleistung von dem Ding ist, aber das ist es so ungefähr und es soll halt ganz viel ersetzen. Ne? Und also einerseits sagen, ja gut, du brauchst halt keinen Bildschirm mehr, ne? Du brauchst keinen 4K-Fernseher mehr, weil du siehst das. Die haben da, ich weiß gar nicht, über 20 Millionen Pixel auf diesen
23 Millionen, sagen sie.
Wie viel? 23?
23 Millionen, zweimal 4K vor jedem Auge einer.
Genau. Also damit versprechen sie halt das. Dann hat man halt die Leistungsklasse davon und ein iPad und Co. bräuchte man ja theoretisch auch nicht mehr, wenn man denn tatsächlich mit diesem Ding so durch die Gegend laufen würde. Aber da werden wir bestimmt gleich noch mehr Sachen zu sagen. das ist schon eigentlich ganz interessant. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie kommen die eigentlich auf diesen Preis, der da jetzt dran steht? Ne? Das sind in den USA $3,500. Ja, in Deutschland wird es halt teurer sein, in Europa, das ist halt immer so, kommt noch Mehrwertsteuer und so drauf und die Preise werden eh immer hochgerundet. Aber wenn man so überlegt, okay, ich hätte jetzt mal so ganz vereinfacht, ne? Ich bin Single, sage ich jetzt mal, also bin ich nicht, aber so als Single können wir jetzt sagen, okay, will ich jetzt so ein Ding haben? Ja, also ich kaufe mir kein MacBook mehr, ich kaufe mir keinen Fernseher mehr, ein MacBook kostet vielleicht 2.000, Fernseher kosten guter 1.000, sind schon mal 3.000 Euro weg. Und dann ist der Preis gar nicht mehr so wahnsinnig hoch. Trotzdem ist natürlich die Frage, wer würde sich mit so einem Ding und so einer Brille eigentlich irgendwo hinsetzen? Das ist, glaube ich, das, was jetzt ganz viele auch diskutieren werden. Aber was man da gesehen hat oder was Apple da getan hat, und die haben ja, die selber sagten, die haben, glaube ich, so ungefähr 5 Jahre dran gearbeitet. Und ich glaube denen das auch. Und trotzdem sieht man das auch auf manchen Bildern, da ist immer noch ein Kabel dran, ne, damit das Ding mit Strom versorgt werden kann. Oder es ist also entweder mit Strom vom Netz oder ich habe halt ein Kabel dran, das zu einem Akkupack führt und damit kann ich 2 Stunden arbeiten. Das heißt, das verschlingt ganz schön Energie, dieses Ding. Und eigentlich ist es was, wo man denken würde, wow, warum kommt Apple jetzt damit, obwohl das Produkt ja eigentlich nicht so ist, dass man es cool finden kann, weil da so ein Kabel dran hängt, wenn man sagt, es ist Spatial Computing und die Leute sollen sich bewegen damit. Und das finde ich halt total spannend, dass sie es trotzdem jetzt machen. Da müsste man eigentlich sicher fragen, warum tun die das jetzt? Andererseits brauchst du halt natürlich Apps und andere Programme für solche Dinger. Und du musst halt irgendwann in Vorlage gehen. Ich glaube, die HoloLens von Microsoft gab es auch sehr, sehr früh. Es gab auch die Geräte von Meta, beziehungsweise vorher, wer hat es denn gemacht?
Facebook?
Oculus, genau. Die gab es halt auch sehr viel früher in Entwicklerversionen, die sehr teuer waren. Und was Apple da gemacht hat, hardware-technisch scheint schon wirklich sehr, sehr gut zu sein, auf einem Level, das du bisher nicht kennst. Und auch Malte, der das ja nächste Woche viel besser selber erzählen kann, ist schon sehr, sehr, sehr angetan, hatte ich den Eindruck. Also, ne, wenn man den Text von ihm liest, merkt man das schon, auch wenn er Kritik übt. Aber es ist schon eine ganz neue Erfahrung offenbar. Und das habe ich von ganz, ganz vielen gehört. Und ich glaube, das sind nicht alles nur Apple-Fanboys, die denen nach dem Gusto reden. Das ist schon eine ganz neue Dimension an Qualität. Und ich bin gespannt trotzdem, ob sich so ein Ding überhaupt durchsetzen kann.
Also man kann durchaus sagen, dass Apple das Problem wirklich mit Hardware erschlagen hat. Alles, was die anderen vorher so, ja, es funktioniert schon irgendwie, aber es ist nicht so richtig toll. Man weiß, wohin es gehen könnte, aber es ist nicht so richtig toll. Und Apple hat halt alles reingepackt, was irgendwie geht. Deswegen auch der Preis natürlich entsprechend hoch. Jetzt ist es eigentlich nur noch die Frage, gibt es ein Problem, was diese Brille sozusagen löst, oder gibt es einen Anwendungsfall, der so unausweichlich ist, dass es diese Brille auf jeden Fall erfüllt. Weil das ist, glaube ich, dass das technisch total toll ist Und wenn ich so lese, was die ersten Eindrücke sind, glaube ich auch, dass das total, also das ist nicht overengineert, sondern es ist genau das, was es sein muss, damit das funktioniert, damit es überhaupt funktionieren kann. Die Frage ist halt wirklich, gibt es denn jetzt genug Anreiz, dass ich das Ding benutzen möchte? Dass ich muss es mir am Ende ja doch vor das Gesicht schnallen. Ich habe 2 Stunden Arbeitszeit oder ich hänge irgendwie an einem Kabel dran, an der Steckdose. Und das muss mich halt schon überzeugen, dass ich das den ganzen Tag aufhaben möchte. Ne? Und da sehe ich halt immer noch das größte Problem. Deswegen hat Apple das eben jetzt veröffentlicht. Auch es kommt ja erst im nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, auch nur in den USA. Das ist also deutlich eine Entwicklerversion in dem Sinne. Das ist, damit überhaupt erstmal Produkte entstehen, die darauf laufen. Aber ja, mal gucken, ob das dann wirklich sich das überträgt. Also die Demos sind total beeindruckend, aber ob die Demos sich sozusagen aufs reale Leben übertragen lassen, das muss man eben mal abwarten. Ne?
Ja, Andreas, also wie gesagt, ich sehe das auch so wie du. Also ich glaube, das ist, die haben quasi das Mindeste reingetan, was sie glauben, was man braucht, damit so ein Ding sinnvoll funktionieren kann. Und Anna hat das ja die ganze Zeit auch durchgewechselt hier gerade, die ganzen Bilder, was da an Hardware drin ist. Ne? Da ist LiDAR drin, da sind Infrarotkameras drin, da sind halt hochauflösende andere Kameras drin und das alles nicht einfach für Schnickschnack oder weil sie nicht gebraucht werden, sondern Apple ist es halt ganz wichtig, dass kleinste Gesten zur Erkennung oder zur Steuerung reichen, während man bei der HoloLens wirklich so mit den Fingern rumhantieren musste, in der Luft quasi, damit die Kamera das sehen konnte überhaupt. Das ist halt hier eine ganz andere Nummer. Also es reichen wohl sehr, sehr kleine Bewegungen, sehr gezielte Bewegungen, die wohl auch sehr schnell, laut den Leuten, von denen ich es gehört habe, übergehen in sozusagen was sehr Normales, also auch innerhalb von 30 Minuten Demo. Das ist halt schon sehr cool. Und dann haben sie natürlich so Sachen drin, mit denen sie versuchen, Dinge auszugleichen. Zum Beispiel bei einer VR-Brille. Da guckt man in die VR-Brille, man sieht halt nichts von außen. Das ist halt blöd. Das soll hierbei ja gar nicht so sein. Hier sollst du ja durchgucken und du sollst den Eindruck haben, als hättest du eben keine Displays vor den Augen. Und nachdem, also es ist wohl auch sehr dicht dran. Also wie gesagt, deswegen ist es laut den Schilderungen, die ich bisher gehört habe, ich habe es ja selber noch nicht aufgehabt, sehr nah dran an dem Gefühl, das haben die ganz komisch teilweise beschrieben. Also die haben teilweise gesagt, sie sehen kaum einen Unterschied zu dem, als würden sie keine Brille aufhaben. Ja, also so gut ist die Qualität und das ist, ich habe ein paar VR-Brillen aufgehabt, die sind alle weit weg davon gewesen. Das war cool, aber weit weg von Realität. Dann hat Apple darauf geachtet, dass möglichst geringe Latenzen sind, damit man das Ding lange aufhaben kann. Und sie blenden ja die Augen nach außen sogar ein, damit, wenn jemand reinkommt, einerseits schweben die Leute dann so rein, so ein bisschen Aladdin-like. Das finde ich ganz coolen, witzigen Effekt. Vielleicht ein bisschen verspielt, aber das ist ja halt typisch Apple. Aber vielleicht schon ganz sinnvoll, damit das nicht zu störend ist, dass da plötzlich so eine Figur aufpoppt. Auf der anderen Seite werden ja deine Augen gescannt, abgefilmt und nach draußen auf das Display projiziert, falls jemand reinkommt, damit du den anguckst, vermeintlich. Und das ist ja aber alles quasi über 2 Displays realisiert. Das ist halt völlig lustig.
Das finde ich ein bisschen creepy, dass die Augen so abgefilmt werden und rausgesetzt werden.
Ich glaube auch gar nicht, werden die wirklich abgefilmt oder generiert der nicht wie bei den Videocalls sogar nur einen sozusagen Render-Image
ja,
davon?
Ja, doch, wird, also ja, abgefilmt im Sinne von, sie werden einmal gescannt und dann deine Augen, genau. Das Augentracking dann, ne? Also ja, klar, es wird da drauf gerendert.
Aber allein dieser Gedanke, dass sie sich solche Gedanken machen und dann sagen, okay, das ist ja extra Aufwand, wir können es ja auch einfach versuchen, das irgendwie einzublenden oder so. Es spricht schon dafür, dass sich Apple halt sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat über das Produkt und da auch offensichtlich auch hier schon seit Jahren wirklich sehr intensiv dran arbeitet, während die HoloLens halt irgendwann stehen geblieben ist. Es gab dann die zweite Variante, aber das war alles nicht so, dass jetzt ist das der Durchbruch für AR oder so, sondern es war immer so, ja, es ist nett, aber es kommt, irgendwann wird das funktionieren, aber so richtig toll ist es noch nicht. Und hier hast du das Gefühl, obwohl es noch nicht aufhatte, dass es irgendwie die Versprechen einlöst, die andere vor x Jahren schon gegeben hatten. Also mal gucken, wie das läuft. Ich finde auch diese Idee, dass du eben selber entscheiden kannst, wie nah ist denn dein Bild an das Bild an dir dran? Also wie immersiv ist das Ganze? Du kannst halt eben auch oben an dem Drehrad dann sagen, okay, geh mal ein bisschen weiter weg, dann habe ich mehr Einblick von den Sachen, die außen sind. Das soll auch nur abgefilmt, aber es wirkt halt, ob das sozusagen, dass du nach außen gucken kannst. Solche Sachen sind halt schon clever, um das halt so ein Massenprodukt zu machen, wo die Leute eben sagen, okay, ja, ich mag es eben nicht, wenn ich total abgeschottet bin, ich mag es lieber so. Und das ist, ich glaube, kann ein Game-Changer sein. Das ist eigentlich der Preis, der das im Moment auf jeden Fall verhindern wird, dass da massenhaft die Leute das aufsetzen. Aber es könnte halt schon in die richtige Richtung gehen, sag ich mal, ne?
Ich denke mal, könnt das ihr ist euch, so,
Entschuldigung. Nee, sag.
Ich wollte nur fragen, ob ihr euch denn wirklich realistische Einsatzgebiete von diesem Gerät vorstellen könnt, die über das hinausgehen, wofür man momentan schon VR-Brillen einsetzt. Also es wirkt jetzt für mich so, als ob man das halt als eine deutlich bessere VR-Brille benutzen kann. Aber wer würde denn jetzt wirklich in seinem Alltag mit so einem riesigen Gerät da auf der Nase rumrennen?
Ja, ich glaube, da fehlen halt noch eben tatsächlich die wirklichen Anwendungen. Deswegen hat Apple das wahrscheinlich jetzt auch in Anführungszeichen vergleichsweise früh rausgebracht. Und es ist ja trotzdem ein sehr, sehr, sehr also es wirkt anders. Es wirkt wie ein sehr ausentwickeltes Produkt. Und es ist trotzdem, und ich glaube, das wird auch Apple klar sein, und das haben wir auch bei den iPhones gesehen, auch bei den Apple Watches und so weiter, wenn die da drin wirklich einen Markt sehen, und den Eindruck habe ich, sonst hätten sie das nicht so vorgestellt und auch nicht die berühmte One-More-Thing-Geste gemacht dabei. Ne? Das ist ja auch so typisch Apple. Die versuchen da wirklich jetzt eine neue Ära einzuleiten und sich da ganz nach vorne dran zu setzen. Wir haben gesagt, okay, das ist ja immer so der Ansatz. Nach dem Motto, sie schauen, was hat vielleicht Potenzial, wo können wir was deutlich besser machen, dann nehmen sie sich das und versuchen sozusagen Marktführer zu werden. Das hat ja bei vielen Dingen geklappt in den letzten Jahren. Und ich glaube, die haben sich das wirklich gut überlegt. Und ich finde, das hier ist fast noch ein größeres Risiko als alles andere. Ich meine, beim iPod, da gab es nicht viel Konkurrenz. Die haben quasi einen MP3-Player definiert, obwohl sie nicht erfunden haben. Die Uhr haben sie sich, also oder anders, dann kam das Smartphone, das haben sie sich genommen und haben damit was gemacht. Auch da waren sie nicht die allerersten, aber sie haben halt so viel richtig gemacht und dann ein Produkt draus gemacht, das so gut funktioniert, dass sie Marktführer waren und auch jetzt immer noch einen sehr großen Marktanteil haben. Und ich glaube, immer noch das State-of-the-Art-Produkt sind, auch wenn vieles natürlich jetzt, kann ich auch mal sagen, haben wir auch oft gesagt in den Live-Keynotes, ja, kann Android schon lange. Ne? Solche Sachen. Und dann haben sich die Uhr genommen und alle haben gelacht. Und ich finde es erschreckend, wie viele Leute mit Apple Watches rumlaufen. Also nicht erschreckend, ja, aber es hätte ich nicht erwartet, als die damit auf den Markt kamen. So, und jetzt das hier finde ich eigentlich nochmal ganz anderes Risiko. Das ist halt was, wo du sagst, okay, das ist kein Accessory, das du ständig benutzt. Das wird es erst dann, wenn es wie eine Brille ist. Und man muss, also das hier ist ja auch der erste Evolutionsschritt und der ist halt, wie gesagt, schon sehr ausentwickelt. Also was die Hardware angeht. Wenn Apple jetzt die nächsten Schritte macht, das Ding wird leichter, das Ding wird billiger, es wird Apps geben, die du sowohl im Alltag sinnvoll nutzen kannst, und wie gesagt, ich fände es schon cool, 3D-Filme zu gucken, so wie man sie gerne gucken würde. Vielleicht gibt es eine Renaissance von 3D. Also im Kino verschwinden die Sachen ja jetzt fast überall. Vielleicht bringt das eine Renaissance, das ist ja auch ganz witzig. Und wenn die dann Schritte weitergehen, vielleicht ist es wirklich ein Produkt der Zukunft und vielleicht ist es dann irgendwann cooler als bei Ready Player One. Aber ich glaube, das werden noch mindestens, denke ich mal, 3 Generationen sein. Dann kostet das Ding $1,000, dann kaufen es alle oder vielleicht 1,5, auch egal. Aber in der Größenordnung wird es ein Massenmarkt sein können, aber dafür muss es leichter werden. Und es muss natürlich so robust funktionieren, dass ich das mehrere Stunden aufhaben kann und nur das Gefühl habe, ich habe eine Brille auf. Und die Technik ist ja auch nicht fix. Vielleicht kommen da auch tolle Ideen jetzt. Also Apple kann das schon vorantreiben und das zum Gamechanger machen. Aber ich finde das von den ganzen Produkten das größte Risiko. Also hier leuchtet es mir am wenigsten ein, dass es funktionieren kann. Bei den anderen Dingen kann man das nehmen und für sich definieren. Also eher hätte ich ein Auto gedacht. Auto können sie eher definieren, aber da ist jetzt Tesla schon und macht das.
Genau.
Bei so einer also Brille, können, spannend.
Beim Auto konnten sie halt nie, können sie nicht sozusagen machen, ja, hier ist das Apple Auto, das ist irgendwie viel besser, als was alle anderen machen und hat aber unsere eigene Handschrift und so weiter. Hier ist es so ein Markt, wo du festgestellt hast, dass viele zwar was machen, aber nie so überzeugend gut, dass du sagen müsstest, okay, ja, das ist auf jeden Fall das next big thing. Und Apple hat gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach so. Und da kann sie ihre eigene Handschrift auch draufsetzen. Und ich glaube auch, der ist über die Jahre mit den ganzen AR-Sachen, die sowieso schon auch Google natürlich macht, aber vor allem Apple, ist halt schon viel Wissen im Hintergrund, wo man sagen kann, okay, darauf können wir aufbauen. Und das ist erstmal sozusagen von der Hardware super. Aber man hat auch zum Beispiel gesehen bei der Apple Watch, die ist auch erst dann so richtig zum Riesenerfolg geworden, als sie halt das umgeschwenkt haben auf Health. Das ist alles das Tracken und so weiter. Und das ist eben erst wenn das Ding ein Ökosystem hat und einen Sinn für die Leute, dann verkauft sich das. Da mag die Hardware noch so gut sein, du musst aber irgendwie einen Anwendungszweck dafür finden. Und das ist eben die große Frage. Wenn der entsteht, dann ist auch gar keine Frage, dass Apple da sehr weit vorne ist und da auf jeden Fall wahrscheinlich auch die nächsten Jahre das Ganze sehr stark bestimmen wird. Wenn sie es aber nicht finden, dann ist es halt eine schöne Tech-Demo, die halt irgendwie existiert und man alle sagen, ja, das habe ich mir angeguckt, das ist auch irgendwie schön. Und 3D, also die 3D-Aufnahmen von irgendwelchen Kindergeburtstagen sind auch total toll, aber man macht das einmal zum Gag und dann war es das, dann liegt das Ding in der Ecke. Gerade wenn man sich auch mal wieder aufsetzen muss und überlegen, ja, jetzt habe ich es nicht geladen, ach Mist, na gut, bleibt es einfach liegen. Und das sind so Dinge, die kann Apple nur in gewissem Maße beeinflussen. Die müssen darauf hoffen, dass es Leute und Entwickler gibt, die eben dem Ganzen noch irgendwas abgewinnen, das vielleicht jetzt noch nicht, was wir nicht selber erahnen können. Weil du hattest ja gefragt nach dem Arbeiten, wie man damit arbeiten kann zum Beispiel oder welchen anderen Zweck hat. Und dann zeigen sie halt Excel, dass ich da auch ein großes Excel-Sheet zum Beispiel habe oder dass ich dann mir bestimmte, dass da auch Teams funktioniert oder so. Das ist nett, aber es ist niemand, das ist niemand, der sagt, ah, dafür setze ich mir jetzt die Brille auf, sondern das ist irgendwie eine Spielerei. Und selbst wenn das super scharf ist, ist es immer noch nicht, für einen Bildschirm ist es einfach einfacher zu bedienen und einfach da im Gegensatz zur Brille, die ich aufsetzen muss. Und das wird eben das Entscheidende sein, dass sie darüber hinaus irgendwas finden, was dem ganzen Sinn ergibt. Und auch so Sachen wie, ich kann 3D, irgendwelche 3D-Modelle aus einer App rausziehen und kann sie mir dann hier in 3D anschauen. Alles toll, alles total technisch, total beeindruckend. Aber du musst was mit diesen 3D-Modellen machen können. Du musst darin entwickeln können, du musst darin Sachen manipulieren können. Und das ist eben die Frage, ob sie da, wie gut sie das hinkriegen. Und dann wird das, glaube ich, gar nicht mehr so viel billiger wird. Ich habe leider die Angst, dass Apple das auch bei 3.000 Euro oder so belässt. Das heißt, halt inzwischen Pro, deswegen wird wahrscheinlich noch eine Version dann irgendwann geben, die vielleicht nicht Pro ist. Aber so viel billiger kriegen sie das mit der aktuellen Hardware wahrscheinlich gar nicht hin.
Oder eine Vision Air gibt es dann irgendwann.
Oder eine Vision Air, genau.
Eine Vision Air. Man muss mal gucken, an was sie sich anlehnen. Mehr an iPhone-Bezeichnungen oder mehr an andere. Oder Mac Pro, da gibt es ja auch. Gibt's ja gut. Vielleicht gibt es eine Vision Air, egal. Ich wüsste ja jemanden, der glaubt zumindest, dass es da einen super Anwendungsfall gibt. Ne? Meta zum Beispiel. Meta und das Meta, das Metaverse. Ganz interessant, ist nicht einmal gefallen, der Name. Ja, ich glaube, Apple hat kein Interesse daran.
Nee.
Die haben bestimmt kein Interesse daran, dass Meta allzu sehr davon profitiert, bin ich relativ sicher. Heißt trotzdem nicht, dass es vielleicht irgendwann kommt, ne? So komplette 3D-Szenarien und so. Und da, ich glaube, Apple hat da eine andere Vorstellung. Wie gesagt, wenn man so sieht, dass die Leute, man kann ja auch 3D-Avatare reinholen oder sich selber als 3D-Avatar irgendwo hinschicken bei FaceTime und so weiter. Aber ich glaube, die haben ihren eigenen Dreh und wollen vermutlich nicht, wenn ich sehe, wie sehr sie da auch wieder auf Privatsphäre pochen, die wollen bestimmt nicht, dass Meta da reinbricht und dann die Vision Pro irgendwie nachher für dieses Metaverse nutzt.
Und
so mein Eindruck zumindest im Moment.
Ja, und das Metaverse ist eigentlich verbrannt. Das ist eine Lachnummer. Also jetzt mal ehrlich gesagt, weder die Optik noch die Funktionen haben irgendjemanden überzeugt. Bevor Apple sich das ans Bein bindet und sagt, ja, das können wir unterstützen, wir auch. Die wollen damit nichts zu tun haben. Das wird irgendwann vielleicht in diese Richtung auch konvergieren. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer, also klar, mit Meta wollen sie eh nichts zu tun haben und den ganzen Privacy-Sachen. Eher wird aber Apple bestimmen, okay, so sieht das in Zukunft aus und alle anderen machen es dann nach oder hängen sich damit rein. Ich glaube schon, dass das bei Meta jetzt gerade wirklich, da bricht ein bisschen Panik aus, weil wenn das wirklich funktioniert, was Apple macht, dann ist das auf jeden Fall viel überzeugender als das, was Meta bisher gezeigt hat und was auch sowohl von der Hardware als auch von der Software her. Und das wird natürlich echt spannend, was da noch passieren wird. Ne?
Ich freue mich drauf. Wir haben was zu berichten. Wenn was nicht geht, ist es toll. Wenn was geht, ist es eigentlich umso erfreulicher. Dann geht nämlich was voran.
Dann würde ich einmal kurz in den Chat schauen, was denn unsere Zuschauer für Meinungen haben. Haben wir einmal eine Frage von Surfax, hallo. Die wirklich grundlegende Frage lautet, wie gut funktioniert es auf der Nase von Brillenträgern? Das wäre jetzt bei dir, Alex, ja eine Problematik.
Ja, das war auch sofort mein erster Gedanke. Und was sie halt gezeigt haben, ist, okay, Brille ab und dafür machst du dann Linsen rein. Das hat auch bei der Vorstellung offensichtlich gut funktioniert, weil sie dann die Leute alle gescannt, die Brille gescannt haben. Hier hast du die passenden Linseneinsätze draufgesetzt, funktioniert. Schwierig wird es halt dann, wenn das Ding im freien Verkauf kommt. Wie macht das? Gehst du dann in den Apple Store und die messen dich dann alle aus und bezahlst dann irgendwie noch 300 Euro für die Linsen oder wie wird das funktionieren? Also das Interessante ist, dass sie auf jeden Fall, gar keinen Fall hast du die Brille, deine eigene Brille auf. Du hast die mitsamt mit Linsen auf. Alles andere haben sie nicht gezeigt. Das geht davon aus, dass es drauf optimiert ist. Das heißt, du musst auf jeden Fall immer gucken, dass du die passenden, mit der passenden Sehstärke die Linsen drin hast. Und, wer weiß, wie teuer die sind. Ist von Zeiss und so weiter, magnetisch und so, aber das wird nicht billig werden. Und dann musst du überlegen, dann hast du die Brille. Ist die für die ganze Familie? Hat jeder unterschiedliche Sehstärken? Wie machst du es eigentlich? Oder gibt es sowieso nur für jeden gleich einfach nur ein Modell und jeder muss seine eigene Vision Pro da aufhaben? Mal gucken. Aber es ist leider, ja, also es ist gelöst, aber mal gucken, wie es dann in der Realität dann funktioniert.
So, dann sagt Capellino, ich bin gespannt, wie Game-Entwickler das Teil annehmen. Könnte eine coole Switch-VR werden. Aber das würde ja dann bedeuten, dass es dann wieder nur eine bessere VR-Brille ist.
Naja, du brauchst ja mehrere Einsatzzwecke. Ne? Ich meine, Apple ist ein Anbieter, der für den Massenmarkt produziert. Die haben kein Interesse daran, nur im High-End-Sektor, also das stimmt, natürlich wollen sie im High-End-Sektor sein, aber nicht nur im B2B-Sektor, so, das wollte ich sagen, unterwegs zu sein. Ne, die HoloLens ist halt nichts für einen Privatanwender, sondern die ist ganz klar für Geschäftseinsatz im Wesentlichen konzipiert. Apple wird nicht das Interesse haben. Apple wird ganz klar auch auf den, sag ich mal, High-End-Consumer-Markt mindestens wollen. Das heißt, Spiele sind schon interessant. Bisher sind ja Spiele so ein bisschen immer nebenbei gewesen. Allerdings, seitdem Apple sozusagen sein Metal-Framework da immer weiter voranbringt, das ist ja quasi die 3D-Beschleunigungs-Engine, oder nicht Engine, sondern der Unterbau in den Systemen drin, ist es schon so, dass sie da immer mehr drauf gehen. Und natürlich ist so eine Brille ist natürlich wie gemacht auch fürs Spielen. Ne? Fürs 3D-Video gucken, fürs Spielen. Das ist natürlich schon was. Vielleicht gehen sie dann auch mehr in die Richtung. Wahrscheinlich sagen sie sich, okay, ein wichtiger Anwendungsfall, wenn ich so eine Brille präsentiere, müssen halt auch schon Spiele sein. Dafür haben sie übrigens vergleichsweise wenig gezeigt. Ja, sie haben halt nur gesagt, okay, Unity haben sie an Bord. Ne? Das ist ja schon wichtig, einer der wichtigsten, ja, sag ich mal, generischen Spielengine-Anbieter. Unreal Engine wird vermutlich ein Problem sein. Mit Epic haben sie sich ja überworfen, obwohl da natürlich sehr viel Cooles möglich wäre. Bin ich ein bisschen gespannt. Aber ja, ich glaube schon, dass Spieleentwickler darauf aufspringen werden, weil erstmal werden die ganzen Leute versuchen, ihre Sachen zu portieren, die jetzt schon für die VR-Brillen da sind. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt einfach auch nochmal andere dazukommen, weil die jetzt sagen, guck mal, wenn jetzt Apple in diesen Markt einsteigt, dann ist das eine andere Nummer als Oculus oder eben das, was Meta jetzt draus gemacht hat oder auch Valve tatsächlich. Das ist einfach eine ganz andere Liga, weil sie davon ausgehen dürfen, dass die Hardware zumindest leistungsfähig ist. Andererseits bist du bei Apple halt immer sehr, sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten, die du hast.
Und man muss auch wirklich abwarten, was dieser M2-Chip, der da drin ist, was genau der für eine Leistung hat. Also wie viel CPU-Kerne, wie viel GPU-Kerne und so, das haben sie alles noch nicht gesagt. Und ob das wirklich dem sozusagen, wenn du das Headset an den Rechner anschließt, wie es bei Valve halt ist, bei HTC und auch bei Oculus zum Teil, ob die sozusagen die Leistung für so echte AAA-Titel liefert oder ob sie eben eher diese Casual-Spiele macht. Und wahrscheinlich wird es Casual-Titel sein. Das ist auch schon dadurch, dass du keine Controller hast, wird es sowieso nicht anders gehen. Du kannst halt einen Controller in die Hand nehmen, ne, das geht. Dann hast du aber eher das Spiel als großes Fenster und spielst es halt da, aber du bist ja nicht immersiv in dem Spiel drin. Und das ist eben die Frage, wollen sie solche Spiele, wo du im Spiel sozusagen selber drin bist? Oder ist es eher der Show-Effekt, dass es halt schön aussieht und dass du halt 3D-Effekt hast, aber nicht unbedingt so eine, also meinst du, Beat Saber Konkurrenten wirst du vielleicht noch hinkriegen, gerade so, aber eben die Frage, brauchst du halt ob die Leistungsfähigkeit dafür oder ist es eher so Casual Games, die halt eben auch drauf laufen auf der Hardware, ne? Bin ich mal sehr gespannt, auch weil mit den, oh, jetzt ist Volker
weg. Ist abgeschaltet. Ich bin weg.
Gut, mit der Brille wäre das nicht passiert, nein. müssen wir mal gucken, wie das dann läuft auch, weil das Rendering von 4K, 2x4K ist eben auch sehr aufwendig. Das heißt, die Spiele werden sowieso nicht voller Auflösung laufen, wenn sie ein bisschen anspruchsvoller sind. Also das sind auch viele ungelöste Probleme, die erstmal, wo Apple erstmal zeigen muss, wie es funktioniert, ne? Um dann noch genauer sagen zu können, ob das irgendwie sinnvoll ist oder was da in Zukunft passiert, gerade in Sachen Spiele. Ne?
Der Trend geht ja zur Zweitkamera. Keine Ahnung, ist total lustig. Also ich bin ja hier, merkt man vielleicht, ich habe jetzt so ein fancy, so fast wie so ein Kenoplatz hier mit so einer Lampe, ne, wie bei CT3003. Ich bin in einem anderen Studio und da haben wir heute eine andere Kamera angeschlossen. Der Kollege meinte noch, oh, hoffentlich geht sie nicht zwischendurch aus. Ich habe sie jetzt seit Stunden an, sie ist nicht ausgegangen. Jetzt ist sie jetzt ausgegangen. Schon. Das wird ihn ein bisschen frustrieren, aber hey, wir haben ja noch eine Kamera. Es ist alles vorgesorgt. Genau, die ist halt nicht so schön. Also
Hauptsache, man versteht dich.
Ja, das reicht. Sehen muss man mich eh nicht, finde ich, aber hey.
Ich gucke nochmal in die Kommentare. Da gibt es auch einige sorry, einige Stimmen, die überhaupt nicht davon ausgehen, dass ich das Gerät durchsetzen kann. Zum Beispiel Star Blaster 1 sagt, keiner mochte 3D-Brillen, kaum einer mag VR-Brillen, das ist kein Alltagsgerät, ob ausentwickelt oder nicht. Niemand mag Brillen, das weiß man bei Microsoft und bei Google und Apple konnte den Zug nicht mehr stoppen. Nun mussten sie ein Produkt bringen, aber das wird ein Rohrkrepierer, zumal bei dem Preis. Da hat jemand eine ganz eindeutige, ablehnende Haltung.
Und ich kann sie auch verstehen, weil ich durchaus auch, naja, schon so gedacht habe, okay, wozu eigentlich das Ganze? Das Einzige ist, dass ein guter Hinweis ist, dass Apple das Ganze nicht gestoppt hat, weil wenn sie gar nicht die Idee hätten, wofür sie es eigentlich brauchen und was es alles soll, hätten sie es nicht rausgebracht. Also die müssen schon zumindest eine gewisse Idee haben, also gewisse Vorstellung haben, dass es Leute gibt, die das interessant finden und das nutzen wollen. Und ich glaube, das ist schon ein guter Hinweis, dass es zumindest nicht kompletter Flop werden wird. Aber ja, steht und fällt mit den Anwendungen, die dafür entstehen. Ne?
Man muss halt auch mal einfach sagen, man hat halt aber auch jahrelang gar keinen echten Fortschritt beim Computer so wirklich mehr gehabt. Ne? Also ich meine, ja, Notebooks werden schneller, werden kleiner, haben bessere Auflösungen, dies und jenes. Das Smartphone überholt im Prinzip die ganze Nutzung. Die Frage ist ja, wie soll das weitergehen? Wir tippen seit, keine Ahnung, wie viel zig Jahren tippen wir auf so Tastaturen und sitzen vor Bildschirmen rum. Ist das denn, kann das die Zukunft des Computers sein? Ich bin unsicher. Tatsächlich ist ja die Frage, findet das, was Alex schon gesagt hat, da drehen wir uns eigentlich im Kreis. Findet Apple die richtigen Dinge? Finden die Leute, die jetzt sagen, oh ja, spannend, ich glaube da dran, ich gehe da mit, das ist eine ganz neue Leistungsklasse, finden die eine richtige Aufgabe oder eine richtige Lösung? Und wie gesagt, man muss davon ausgehen, wie gesagt, 2007 hat auch keiner gedacht, wie ein iPhone 14 aussieht, ja, und was das für eine Leistungsfähigkeit hat. Das ist halt nichts. Apple macht ja diese Dinge nicht, um von heute auf morgen alles von vorne umzukrempeln unbedingt. Bei der Uhr haben sich auch Zeit gelassen. Jetzt ist es die meistverkaufte Uhr der Welt. So, wie gesagt, hier ist halt die Frage, gibt es ein sinnvolles Anwendungsszenario, wenn sie das kleiner kriegen, wenn das handhabbarer wird, wenn die Akkuleistung besser wird? All das ist ja, wenn Apple das nicht vorangetrieben kriegt, dann kriegt es, glaube ich, kaum einer vorangetrieben, weil keiner so ernst meint. Und man hat natürlich durchaus auch gesehen, dass die Aktienmärkte nicht so positiv reagiert haben. Die haben erst gesagt, also es war lustig, ich glaube, Bloomberg hat es gemacht, parallel gezeigt die Entwicklung mit dem Timestamp der Keynote zu dem Aktienindex von Apple. Es war total lustig, dass also, solange nichts gelaufen ist, war, also solange die nur normale Produkte und Mac und so vorgestellt haben, war alles ganz normal. Dann kam One More Thing, die Aktie schoss hoch, obwohl natürlich schon relativ viel spekuliert wurde über das Produkt, was dann kommt. Dann blieb sie eine Zeit lang oben, dann haben sie die ersten Anwendungen gezeigt, das war Excel. Da ging es runter, weil ich gesagt habe, wie jetzt, die Anleger finden das nicht gut, wenn es nur um Business geht tatsächlich. Das glauben sie nicht bei Apple, das nehmen sie denen nicht ab. Und dann wurde der Preis genannt und dann ging sie nochmal runter, der Aktienkurs. Fand ich schon ganz spannend, aber wie gesagt, Apple wird es halt um was anderes gehen. Und ich traue es, wenn überhaupt, nur Apple zu. Wenn das ein Flop wird, dann wird es für alle floppen. Das muss einem klar sein.
Ja.
Aber was wir hier gerade haben, ich sitze vor einem Rechner mit einem Klon einer IBM-Tastatur in Anführungszeichen und einem Bildschirm, der einen halben Meter vor mir steht, das kann doch bitte nicht die Zukunft des Computing sein. Also wenn es jemand schafft, dann Apple. Wenn die es nicht schaffen, garantiere ich, die anderen schaffen es auch alle nicht. Also ja, und ich bin definitiv kein Apple-Fanboy. Ich glaube, das wissen die Leute aus der Vergangenheit.
Also VR und vor allem AR ist tot, wenn Apple damit scheitert. Weil dann ist das, dann haben wir alles ausprobiert erstmal, was geht. Dann ist das für die nächsten 20, 30 Jahre erstmal wieder vergessen. Weil dann wo willst du noch hin? Wenn du die beste Hardware sozusagen lieferst und es ist trotzdem nichts, wofür du es brauchst, ja, dann ist es wieder 3D-Film, das ist mal cool, aber dann ist es auch wieder weg, ne? Mal schauen.
Ja, wahrscheinlich ist es ja jetzt der Startpunkt von vielen weiteren Entwicklungen und wer da nichts verpassen möchte, für den haben wir jetzt einen neuen Podcast. unsere Kollegen von der Mac & I haben nämlich anlässlich von Apples Einstieg in die Mixed Reality-Welt einen neuen Podcast gestartet, der von Anfang an jetzt die Entwicklungen in diesem neuen Computing-Feld begleitet und die Auswirkungen auf die IT-Branche und die Gesellschaft beleuchtet. Der Podcast heißt TNBT, also The Next Big Thing, und wird ab sofort regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen erscheinen. Es gibt jetzt schon zwei Folgen. In der einen Folge ist auch Malte mit dabei und da könnt ihr euch schon mal anhören, was er zu seinem ersten Mal mit Vision Pro zu sagen hat. Also hört da unbedingt rein, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr zum Beispiel schon Maltes Einschätzung vor nächster Woche exklusiv hören möchtet. So, dann würde ich, ja, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt dieses Thema mal zu und gehen zu unserer ersten Rubrik über.
Die What the Fuck News der Woche.
Ja, diese News hatte den Titel KI-Drohne der US-Force eliminiert Operator für Punktemaximierung. Vor ein paar Tagen ging eine Meldung durch die Medien, dass die US Air Force eine Simulation mit KI-Drohnen durchgeführt hat, die ein sehr gruseliges Ende nahm. Auf einer Konferenz der Royal Aeronautical Society erzählte Tucker Hamilton von der US Air Force vor wenigen Tagen von der Simulation, in der die KI, die die Drohne steuert, den Befehl bekommen hat, gegnerische Luftabwehrstellungen zu zerstören. Für jeden Abschuss erhielt die KI Punkte. Das endgültige Go für den Abschuss lag aber bei einem menschlichen Operator. Dieser Operator habe in der Simulation auch Abschüsse verhindert und der KI damit Punkte verwehrt. Daraufhin habe die KI den Operator ausgeschaltet, also getötet, weil dieser zwischen ihr und dem Ziel der Punktemaximierung stand. Diese Ausführungen schürten natürlich direkt Urängste, die Menschen gegenüber der KI haben, also dass die sich irgendwann verselbstständigt und sich gegen die Menschheit wendet. Kurz darauf ruderte die Air Force aber dann zurück und erklärte, diese Simulation hätte es nie gegeben und Tucker Hamilton habe sich falsch ausgedrückt. Es habe sich lediglich um ein Gedankenexperiment gehandelt, um hypothetische Gefahren aufzuzeigen.
Ja. Ja, diese hypothetischen Gefahren hätte man auch schon in Terminator sehen können. Da hätte man gar nicht erst was zu erzählen brauchen. Aber das ist, ich meine, das ist ja jetzt ganz klassische Angst. Und natürlich ist es total naheliegend, dass die KI den Menschen ausschalten würde, wenn sie erstmal so weit wäre und es auch könnte. Weil das nur in dem Falle störend wäre. Ne? Insofern, ja,
klar, wenn
ich fand das auch sehr lustig. Sagt,
ja, wenn die Grundprogrammierung das sagt und hier, du musst alles tun, damit dein Ziel erreicht wird, wird sie das vielleicht auch tun. Andererseits ist es natürlich auch, niemand hat an diese Logik also wenn du die erste Meldung gelesen hast, keiner hat so gedacht, Moment, wenn der Operator das immer genehmigen muss, warum hat er dann das nicht genehmigen müssen, wenn er selber abgeschossen wird? So, das sind schon so Sachen, das ist einfach diese Ängste bei uns, wo wir sagen, oh Gott, das ist total realistisch, das glaube ich sofort. Aber wenn man es nochmal genau hinterfragt, denkt man sich so, naja, kann das so stimmen? Ist das so, haut das so hin? Und das ist eben ganz bei ganz vielen solchen Themen, da muss man immer auch mal gucken, ja, möglicherweise ist es gut, dass man sich darüber Gedanken macht, aber vielleicht ist nicht alles so dramatisch, wie man sich das jetzt gerade ausmalt. Also, ja, es war eine sehr spannende Geschichte, aber zum Glück ist es dann noch relativ schnell aufgeklärt worden, dass es vielleicht noch nicht ganz so weit ist, dass die KI uns gerade umbringen möchte. Das ist schon mal ganz gut und beruhigend, finde ich.
Ja, aber vielleicht sollte man da halt aufpassen, wie man solche Gedankenexperimente erzählt.
Ja. Robotergesetze, es ist wirklich, wir müssen einfach die Robotergesetze einfach grundsätzlich für jede KI einfach fest einbauen. Das wäre schon mal, da würde schon viel helfen, würde ich sagen.
Ja. Okay, weg von Gedankenexperimenten. Wir gehen jetzt zu einem echten Experiment über bei unserem zweiten Thema. Ein Testsatellit des California Institute of Technology hat erstmals drahtlos Strom im Weltall verschickt und empfangen. Es ist eine erste experimentelle Bestätigung des Konzepts weltraumgestützte Solarenergie, mit der künftig ununterbrochen Sonnenenergie im All in Elektrizität umgewandelt und überall auf der Erde verfügbar gemacht werden könnte. Bei dem Experiment wurde aber noch kein Solarstrom erzeugt und es wurde auch noch kein Strom zur Erde geschickt. Kann jemand von euch erklären, was da jetzt genau gemacht wurde und was uns das in Zukunft bringen kann? Also der zweite Teil der Frage ist wahrscheinlich einfacher, aber traut sich jemand zu, kurz zu erklären, was die gemacht haben? Wir haben auch ein Bild, vielleicht kann man da was erklären.
Wir haben ein Bild. Ja, ich finde, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist doch klar, was da gemacht wird.
Ja.
Nein, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, wird bei diesem Experiment, die haben, glaube ich, mit einer LED-Lampe das Ganze, wenn ich es richtig verstanden habe, beleuchtet. Und das Licht dieser LED-Lampe in Strom umgewandelt. Alex guckt schon skeptisch. Ich bin gar nicht sicher, vielleicht habe ich falsch verstanden.
Und ich bin auch ganz gespannt, weil die Meldung war so, ja, ich ungefähr weiß ich ungefähr, wohin es geht, aber war die Lampe jetzt dazu, um zu zeigen, dass Strom da ist? oder hat sie den...
Ja, da bin ich jetzt auch nicht, also es wäre auch erstmal egal, die Grundidee zumindest genau. Ist ja, man hat im Weltall hat man halt ungefiltert die Möglichkeit, Solarstrom eigentlich erstmal aufzunehmen. Da halt mit, also du hast eine bessere, kriegst eine bessere Ausleuchtung, du hast nie Wolken, du hast keine Dunkelheit, je nachdem, wo dieser Satellit dann wäre. Du kannst also dauerhaft Solarstrom aufnehmen. Jetzt kommt nur noch die kleine Herausforderung, wie kriegst du diesen Solarstrom eigentlich von da oben irgendwo runter? Ja, also keine so gute Idee wäre einfach ein Umlenkspiegel. Na, das ist ja auch schon überlegt worden in Regionen, wo halt, keine Ahnung, lange Dunkelheit herrscht, dass man sozusagen da Licht hinbringt. Aber dann hast du halt quasi die ganze Zeit da irgendwie so einen Lichtstrahl in der Gegend rumleuchten, also hast du ja nicht nur bei dreckiger Atmosphäre, aber das ist halt der eine Weg. Dann könnte man halt den Solarstrom wieder versuchen, auf der Erde sozusagen herzustellen. Aber ich glaube, die Idee hier ist, im Endeffekt das umzuwandeln und dann Mikrowellenstrahlung zu benutzen. Und mit dieser Mikrowellenstrahlung zu nutzen, um das dann zur Erde zu bringen. Und da bei Mikrowellen kriegt man natürlich auch erstmal ein bisschen Angst. Vielleicht, weil ich fand das so ganz witzig, weil meine Quiz-Duell-Zeiten sagen mir, und ich glaube, ich habe es auch mal irgendwo gelesen, die Mikrowelle ist erfunden worden, weil jemand ein, das ist glaube ich in der Urban Legend wahrscheinlich, einen Schokoriegel auf irgendeinem Radarempfänger hat liegen lassen. Und die Erkenntnis war, Radar ist Mikrowellenstrahlung das erhitzt Dinge, in dem Falle den Schokoriegel. Und was hat er angemeldet? Das Patent für die Mikrowelle. Und die Idee hier ist halt eben, das zu übertragen und sozusagen dauerhaft Strom erzeugen zu können und das dann zu übertragen und auf Empfänger auf der Erde dann also über Mikrowellenstrahlung und dort wieder umzuwandeln in Strom. Das ist, so wie ich das verstanden habe, die Idee von dem Experiment. Und die genau. Ist halt cool und die Hoffnung ist, und das finde ich alles sehr, sehr nah, wir haben jetzt also das Jahr 2023 und die Hoffnung, glaube ich, war es die ESA, die es hoffte, oder eine der Weltraumagenturen, im Jahr 2050 Terawattstunden an Energie pro Jahr zu erzeugen. So, was heißt denn das jetzt? Terawatt kann man jetzt gar nicht so gut einschätzen. Wir haben vorhin mal kurz nachgeguckt. Ich glaube, Deutschland hat einen Verbrauch von 800 Terawattstunden im Jahr. Ja. Wenn man jetzt sagt, man will hunderte Terawattstunden im Jahr erzeugen, dann ist das schon eine Menge oder ist ein Riesenpotenzial, was man da sich daraus erhofft, wenn man das denn so hinbekommt. Und das ist natürlich schon cool, weil man damit sauber Energie erzeugen könnte. Und wenn man irgendwas gebrauchen könnte, wäre es saubere Energie, weil, haben wir vorhin gewitzelt schon mal, die Fusionsenergie, die klingt ja jetzt wieder so, als würde sie vor der Tür stehen, die wäre auch eine Möglichkeit, relativ sauber ja Energie zu erzeugen. Aber eigentlich wissen wir, es ist egal, weil man guckt, es dauert immer noch 50 Jahre, bis die Fusionsenergie kommt. Dafür finde ich das hier schon einen ganz großen Ansatz zu sagen, ja, bis 2050 könnte man das dann erreichen.
Aber das kommt das nicht auch zu spät, wenn man möchte, dass das irgendwie ein Beitrag zur Energiewende irgendwie ist? Es kommt ein bisschen spät, oder? 2050?
Nicht unbedingt, weil der Witz ist ja, dass man viel effizienter das vielleicht erzeugen kann im Weltraum. Oder dass man es eben, also Fusion ist ja im Prinzip auch, du kannst es auf viel kleineren Raum, du brauchst nicht die Riesenfläche, du hast es unabhängig von Tageszeiten und so weiter. Also es gibt schon viele Gründe, warum man das machen sollte und könnte. Es ist eben die Frage, kriegst du das so effizient hin und kriegst du es so hin, dass du halt massenhaft Strom kriegst, wenn du da halt so ein paar Megawatt irgendwie runterschicken kannst, das ist halt, lohnt sich dann nicht, ne? Also das ist eben die Sache. Gut ist, dass darüber sich Gedanken gemacht wird und dass man das jetzt sozusagen auch mal versucht, auch weiterzuentwickeln, aber die Frage ist eben, wirst du das als Massentechnik irgendwann hinkriegen? Das ist mit Fusionskraft ja auch so. In der Theorie ist das alles toll, die Frage ist, kriegst du es praktisch auch hin? Und ich glaube, das Experiment ist ja so wirklich, dass sie Mikrowellen erzeugen und wieder auffangen im Abstand von irgendwie ein paar Zentimetern jetzt. Dass es überhaupt in den Weltraum geht, dass es überhaupt im Weltraum machen können, dass du Energie übertragen kannst. Das ist, also sag mal, das absolute Minimum, was sie jetzt ausprobiert haben oder erforschen, ob das überhaupt geht. Die Frage ist dann, kriegst du genug energiereiche Strahlung, nämlich halt Mikrowelle, wirklich so gerichtet auf die Erde zurück, dass du daraus dann noch effizient Strom sozusagen erzeugen kannst. Ich erinnere an das Mikrowellenkraftwerk in SimCity 2000, das, wenn es schief ging, leider deine Stadt gebrutzelt hat, weil der Strahl leider daneben ging und nicht mehr aufgefangen wurde. Und das ist, das könnte halt immer noch das Problem sein. Du musst es halt auch auffangen können, das Ganze. Aber ja, ich glaube, das ist die Idee dahinter, dass du halt sehr energiereiche Strahlung in Richtung Erde schickst und daraus dann Energie wieder gewinnst. Aber ja, genau. Es ist zumindest spannend. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, die Dimension von dem Gerät hier. Aber es ist im Weltraum und es lässt eine LED leuchten. Sagen wir mal so. Das ist auf jeden Fall schon mal. So weit sind wir schon mal.
So weit sind wir schon mal. Super. Ich glaube, wir haben auch schon eine Raumstation da hochgekriegt. Da ist, glaube ich, auch Licht an drin.
Ja, aber das sind ja wieder so, das ist ja Solarpanel, die das direkt erzeugen. Du kriegst es halt die. Oder ein langes Kabel. Das wäre natürlich auch, das wäre natürlich noch
schöner. Ja, das wäre auch super.
Aber
ein langes Kabel. Das wäre auch nicht schlecht.
Aber was ich mir schon gedacht habe, wenn man das jetzt dann da umsetzt, dass das uns Strom liefert, dann würden ja wahrscheinlich noch viel mehr Satelliten hochgeschossen werden. Und wir haben ja auch letztens gerade schon wieder drüber gesprochen, als das war, dass jetzt Mobilfunk über einen Satelliten funktioniert hat. Ist das überhaupt, geht das überhaupt? Wird das nicht irgendwann zum Problem, wenn wir für die unterschiedlichsten Zwecke Satelliten da hochschießen?
Ich glaube, ja. Also ist ja jetzt schon ein Problem, wenn du dann, wenn die sich noch ins Gehege kommen, wäre es auch noch lustig, was passiert eigentlich mit einem Satellit, der, also falls er denn in die Mikrowellenstrahlung, so eine Hochleistungs-Mikrowellenstrahlung reingerät, kann das Schaden anrichten, kann das nicht Schaden anrichten, ist halt natürlich elektromagnetische Strahlung erstmal, wird natürlich abgeschirmt, wenn es Metall ist, alles klar, kann man machen, gucken, aber das ist so ein bisschen ein Problem, ne? Oder was passiert eigentlich, wenn man das zur Erde abstrahlt? Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Ist das eigentlich eine gute Idee? Also ich glaube, deswegen, ich finde dieses 2050 sehr ambitioniert, dafür, dass man jetzt gerade da so eine LED-Lampe hat. Wer jetzt Ursache und Wirkung ist, müssen wir nochmal rausfinden, weswegen sie leuchtet. Aber ja, wir ballern halt Satelliten da oben hoch für alle möglichen Zwecke. Ich meine, alleine Starlink betreibt zigtausende und es gibt noch Konkurrenten und dann kommen jetzt noch diese Ideen dazu. Irgendwann muss man da oben mal vielleicht noch so ein bisschen durchsortieren und aufräumen oder so Multifunktionssatelliten raufschießen, aber der Short kreist ja trotzdem um die Erde. Also ja, andererseits muss man sagen, vielleicht hat auch Energieversorgung, wenn es funktioniert, Vorrang vor satellitengestütztem Internet von einem Privatanbieter. Also das müsste man halt einfach mal alles durchdeklinieren, glaube ich, für die Zukunft. Noch ist es nicht so weit, noch wissen wir nicht, ob das funktioniert oder ob es bei der LED bleibt. Aber klar, wir müssen irgendwie gucken, dass da oben nicht nur Schrott rumfliegt.
Aber wer würde das denn entscheiden? Weil der Weltall gehört ja irgendwie niemandem.
Die Federation of Planets, keine Ahnung. Star Trek, hallo.
Das muss dann halt auch erstmal noch...
Wo seid ihr?
Um da irgendwas regeln zu können, muss ja erstmal irgendwas geschaffen werden oder irgendwie beauftragt werden, ob das die UN macht oder so, aber bisher ist da ja nichts.
Ja, theoretisch gibt es ja Kommissionen und so weiter, die da auch eigentlich Sachen regeln sollen. Die Frage ist halt, wer hält sich dran und wer entscheidet halt, was wichtiger ist, welcher Platz wichtiger ist. Wie gesagt, wenn das Ganze effizient ist, dann ist es vielleicht ein No-Brainer, aber wenn es eben so an der Kippe ist, so, ja, lohnt sich das wirklich, wollen wir das mal ausprobieren, dann kann es halt schon sein, ach nee, das andere ist wichtiger, Internet ist wichtiger als die effiziente halt Stromerzeugung oder so.
Genau. Ja. Ja, vielleicht schaffen wir es ja doch mit anderen Methoden, die Energie zu erzeugen. Aber das zu erforschen grundsätzlich finde ich sinnvoll und dann muss man halt danach mal schauen. Und dann muss man sich einigen. Das ist natürlich ein bisschen, das ist die nächstgrößere Herausforderung, sich zu einigen.
Ja. Wie bei den meisten Themen hier bei uns, es bleibt spannend. Wir werden dranbleiben und über die neuesten Entwicklungen, wenn es dann irgendwann welche gibt, berichten. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit unserer zweiten Rubrik.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Ja, heute hat Sir Tim Berners-Lee Geburtstag. Der ist der Entwickler des World Wide Web. Herzlichen Glückwunsch.
Und er lebt sogar.
Der lebt, ja. Der ist 68 heute geworden oder wird heute 68. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu seinem Leben und zu der Entwicklung des World Wide Web. Berners-Lee ist der Sohn eines Mathematiker-Ehepaars, das Ende der 40er Jahre den Manchester Mark One Computer mitentwickelt hat, einen Röhrencomputer. Er selbst studierte dann Physik an der Universität Oxford und arbeitete danach als Softwareentwickler, bevor er 1984 beim Europäischen Kernforschungszentrum CERN anfing. Wir haben hier auch noch ein Bild von ihm im CERN an seinem Arbeitsplatz. Da ist er.
Und da ist er aber noch jung.
Ja, ja, das war halt zu der Zeit, als er das Internet da, nicht das Internet, das World Wide Web entwickelt hat.
Das ist eine Next Station. Krass, Entschuldigung.
Ja, kommen wir gleich noch. Also am CERN gab es ein Problem, und zwar, dass Teile der Laboratorien auf französischem Gebiet standen und andere Teile auf schweizerischem. Und dort waren unterschiedliche Netzwerkstrukturen, die den Austausch von Informationen erschwerten. Ausgehend von diesem Problem arbeitete Berners-Lee dann an einem Projekt, um den Informationsaustausch zwischen Forschern an verschiedenen Universitäten und Institutionen zu erleichtern. Ursprünglich konzipierte er ein System namens Enquire, das es den Forschern ermöglichen sollte, Informationen zu verlinken und zu teilen. Der Name Enquire war inspiriert von einem Buch, das Berners-Lee als Kind in seinem Elternhaus entdeckt hatte, Enquire Within Upon Everything. Versprach Informationen zu jeder Frage des Lebens, von der Entfernung von Flecken bis hin zur Geldanlage. Also sehr passend für das, was er da dann noch entwickeln sollte. Im Jahr 1989 stellte Berners-Lee dem CERN dann einen Vorschlag vor, der die Idee eines globalen Hypertext-Systems umfasste. Sein Chef schrieb auf das Diskussionspapier den Vermerk, vage, aber aufregend. Sein Vorschlag wurde also genehmigt und er begann mit der Entwicklung des World Wide Web. Er entwarf das Hypertext-Transfer-Protokoll, HTTP, zur Übertragung von Daten über das Internet, die Hypertext-Markup-Language, HTML, zur Erstellung von Webseiten und die Uniform Resource Locator, URL, zur Identifizierung von Ressourcen im Web. Am 6. August 1991 veröffentlichte Berners-Lee das erste Webprogramm der Welt, das einen Webbrowser und einen Webserver in einem einzigen Programm vereinte. Das legte den Grundstein für das moderne World Wide Web, wie wir es heute kennen. Man kann,
großartig.
Ach genau, hier haben wir noch diesen
der erste Webserver. Ne?
Genau, das hat er da benutzt am CERN. Und diese erste Webpräsenz, die kann man auch immer noch aufrufen. Und das war das, was er als erstes da online gestellt
also,
hat.
Also viel anders sah übrigens also online dann ein paar Jahre später auch nicht aus. Die ersten Meldungen, die waren auch ganz schick.
Ja, ein bisschen Text, ein paar Links und gut ist, ne?
Das ist großartig. Doch was ich gerade übrigens überlegt habe, als Anna das von dem Buch erzählt hat und was das alles können sollte, hätte man sagen, hätte er auch damals schon mal ChatGPT erfinden können. Das klingt nämlich genauso. Es erzählt einem alles Mögliche vom Flecken entfernen bis sonst wohin. Ich glaube, das hätte er sich nicht träumen lassen, dass im Prinzip dann sowas irgendwann rauskommt, aber dann so einen langweiligen Namen bekommt. Das wäre total uncool, der Name. Ja, aber großartig. Ja. Hat uns viel geholfen. Also,
ja. Noch vielleicht eine interessante Info dazu. Das Copyright fürs World Wide Web lag zunächst beim CERN. Tim Berners-Lee stellte dann aber sicher, dass die Web-Technologie frei und kostenlos verfügbar ist und auch bleiben wird. Heute ist Berners-Lee Vorsitzender des von ihm gegründeten World Wide Web-Konsortiums, Professor am MIT und Lehrstuhlinhaber an der Universität Oxford.
Hat alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Alles richtig gemacht.
Also vieles.
Er ist ja sogar zum Ritter geschlagen worden. Ich glaube sogar irgendwie zweimal, habe ich gelesen.
Zweimal?
Hat's beim ersten Mal zwei verschiedene Orden. Also ne, in zwei verschiedenen Orden wurde er da irgendwie.
Ja, der hat ja, also ich sag mal, jetzt kann man sagen, für die Völkerverständigung viel getan. Im Endeffekt, wenn man in manche Foren guckt, dann auch das Gegenteil. Aber es war auch ganz wichtig, dass er darauf gedrungen hat, dass das frei bleibt. Ansonsten wäre das gekapselt gewesen, wahrscheinlich immer in der Wissenschaft geblieben. Und dann würden wir jetzt nicht das tun, was wir übrigens gerade machen, übers Internet Videos live irgendwohin übertragen zu können. Das wäre alles total gebremst worden. Das ist schon echt ganz großartig, vor allem, was dann in den Jahren danach so passiert ist. Erinnert mich an die Apple-Brille. Wer weiß, was danach noch passiert. Oh, okay.
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zu unserem dritten Thema. Da gehen wir in eine Zeit zurück, die vor der Entwicklung des World Wide Web liegt, aber sich um ein vielleicht noch immer sehr aktuelles Thema handelt. Und zwar am 3. Juni 1983 kam der erste Hackerfilm War Games.
Game Wars?
Es ist War Games, ne?
Ja,
War Games. Mit Matthew Broderick in der Hauptrolle in die Kinos, also vor ziemlich genau 40 Jahren. Der Film hat mittlerweile Kultstatus erreicht und weil ich weiß, dass Volker ein großer Fan ist, würde ich dich einmal bitten, kurz zu erzählen, um was es in dem Film geht. Wir haben auch ein paar Bilder.
Ach, hey, um was geht es in dem Film? Es geht eigentlich um einen um Matthew Broderick. Das ist der Typ da im Vordergrund, falls jemand das hier sieht und nicht nur hört. Und der ist halt das, was, glaube ich, jeder damals dann sein wollte. So ein, eigentlich, der ist ein totaler Nerd und kann auch übrigens nicht mit Mädchen sprechen, obwohl die da im Hintergrund zu sehen ist. Ellie Sheedy als Hauptfigur, weibliche Hauptfigur. Und ja, was macht der? Der eigentlich geht da hin und kann schon über Akustikkoppler mit dem Internet kommunizieren. Also ich weiß gar nicht, ob es das Internet war, es DARPANET, weiß ich gar nicht, ARPANET wahrscheinlich. Da stößt er dann halt auf was er denkt, was ein Spiel wäre, was aber in Wirklichkeit der Zugang zu einem Computer ist, der sich Whopper nennt. Also nicht der Doppel-Whopper, sondern der War Operation Plan Response nennt sich das. Das ist eine Kiste gewesen, die sozusagen vom US-Militär eingesetzt wird, um Atomwaffen zu steuern. Was uns wieder an die Stelle zurückbringt, was passiert eigentlich, wenn KI zu viel machen könnte. Und tatsächlich chattet er damit etwas mit Joshua, benannt nach dem toten Sohn, das glaube ich, Professor Falken heißt er. Das ist dann die Figur, der Mensch, der dieses Ding entwickelt hat. Und darüber geht es, da bricht halt ein Chaos los. Andere Kurzfassung ist, er versucht Mathe-Noten oder Schulnoten zu ändern, landet dann auf so einem Zugang, in dem man denkt, es wäre ein Spiel, ist aber kein Spiel, ist in Wirklichkeit der Anschluss an diesen Computer. Und dieser Computer lernt und riskiert dabei sozusagen einen Atomkrieg. Also alles ganz spannend übrigens, weil solche ähnliche Dinge nicht so in der Art sind natürlich fast schon mal passiert, nicht mit KI. Und im Endeffekt lernt er dann durch Tic-Tac-Toe, dass es keinen Sinn ergibt, was da passiert. Also er lernt anhand von Tic-Tac-Toe, dass es keinen Sinn macht, dieses Spiel zu spielen. Ein, finde ich, großartiger Film, hat mich immer wieder fasziniert. Ich glaube, ich muss ihn nochmal gucken, weil ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal in 4K gesehen habe. Ich finde ihn großartig, ich finde der hat echt ein ganzes Genre definiert an Filmen, die dann danach kamen, so in diese Richtung. Es gab auch, glaube ich, keinen mehr, der ansatzweise gut war. Und der hat natürlich, was man heute versucht mit so Dingen wie Ready Player One, da versucht man, wird immer versucht, diese Ende 70er, Anfang 80er Jahre Aufbruchsstimmung und diese totalen Nerd-Elemente, die heutzutage alle als Retro angesehen werden, zu definieren. Das macht dieser Film ganz natürlich, weil er ist einfach 40 Jahre alt und er ist halt genau aus der Zeit. Ich finde ihn nach wie vor großartig. Der ist natürlich ganz komisch gealtert, aber die Geschichte super erzählt, ganz großartig. Und das Beste ist das Kreuz in die Mitte. Natürlich bei Tic-Tac-Toe. Weiß jeder. Aber großartig. Also ich finde ihn immer noch großartig, den Film. Ganz toll.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also das ist ein toller Film, den sollte man auf jeden Fall mindestens einmal gesehen haben, weil er eben auch viele Elemente aufnimmt, die eben schon realistisch sind. Also allein wie das Reinhacken, das war damals eben durchaus möglich. Es war auch nicht KI, es ist ja in dem Sinne von heute KI, es ist einfach eine Computerintelligenz, die eben Sachen erfüllen soll und das Militär verspricht in dem Fall ganz tolle Sachen, was das Ding automatisch können soll und diese Tücken dahinter und das ist halt wirklich schon sehr schön inszeniert und auch sehr, es ist toll erzählt und man lernt, wie man Tic-Tac-Toe auf jeden Fall so spielt, dass man auf gar keinen Fall verliert. Das ist auch schon mal ein Bonus. Also von daher, ich fand das wirklich auch beeindruckend, wie sie es, weil es einem auch so an diese Zeit auch heranführt. Also ich meine, ich war jetzt nicht live dabei, aber es ist jetzt auch nicht so weit weg von meinem. Aber es hat irgendwie schon so ein Gefühl für diese Zeit, wie die Computer dort funktioniert haben, wie das Ganze aussah und so und dass er wirklich in seinem Kinderzimmer hängt und da an dem Akustikkoppler und so weiter. Es gibt einfach so ein ganz wohliges Gefühl, so ein wohliges Retro-Gefühl, würde man heute sagen. Weil fühlt sich schon realistisch an, was sie damals gemacht haben. Ne?
Ja, der Witz ist ja vor allem dann auch noch, das war ja für die Zeit, ne, 40 Jahre her, verdammt visionär, weil mit diesen Problemen beschäftigen wir uns ja heute noch. Weil die Idee übrigens ist, weswegen man diesen Computer lernen lässt und anschließen lässt, man will das Problem Mensch ausschalten.
Ja.
Nämlich dadurch, dass der Computer ja keine Fehler macht. So wenn du bedenkst, das Thema Hacken, das Thema Faktor Mensch ist ein Problem, der Computer macht keine Fehler. Über welche Themen haben wir denn vorhin die ganze Zeit gesprochen? Und in den letzten Wochen auch immer wieder. Und im Moment gibt es so häufig wie nie, zumindest in der Wahrnehmung, Systeme, die gehackt werden. Und zwar teilweise automatisiert, teilweise wird immer noch alles Mögliche ausgenutzt. Also dieses, dass man irgendwo plötzlich landet und Zugriff auf Dinge hat, die man nicht haben sollte, das haben wir alltäglich im Moment. Dass die Überlegungen sind, KI irgendwo anzuschließen, um Menschen zu ersetzen, weil es das alles einfacher macht. Ja, you name it. Kannst du jeden Tag Meldungen bei uns angucken. Und die Problematik, die dadurch entsteht und die ethischen Konflikte, die entstehen, all das ist so aktuell wie vor 40 Jahren sozusagen. 40 Jahren. Nur, dass es jetzt wirklich bei uns in der Realität tatsächlich tagtäglich eine Herausforderung darstellt.
Und eigentlich wirkt ja nur die Auflösung naiv, dass du den Computer nur zeigen musst, ach, guck mal hier, wenn du bei so einem Spiel verlierst dann oder nicht gewinnen kannst, dann lohnt es sich auch gar nicht zu spielen. So, ne? Das ist ja sozusagen die Quintessenz. Du spielst das Spiel erst gar nicht, weil du sowieso nicht gewinnen kannst. Und das ist so ein bisschen naiv, aber es ist eben auch schön, weil das so ein schönes, nein, nicht so ein Happy End, aber es gibt so ein Gefühl, ja, stimmt, das ist, man muss einfach nur genau wissen, was man tut und dem Computer beibringen, ja, guck mal, also gewisse Menschlichkeit beibringen und dann funktioniert das schon. Das ist irgendwie auch so, irgendwie ist es immer noch optimistisch, obwohl es eigentlich eine relativ beängstigende Geschichte ist und trotzdem gehst du damit zum Optimismus raus, sagst, ja, toll, wir kriegen den Computer auf jeden Fall noch beigebracht, dass er sich auch vernünftig verhalten kann. Ne?
Der Witz ist ja eigentlich ein anderer, weil im Endeffekt lernt der Computer mehr als der Mensch. Der Computer stellt nämlich fest, es ist Quatsch, was du da tust. Und die Menschheit hat 40 Jahre, auch es ist halt nur ein Film, aber der Mensch sagt 40 Jahre später immer noch, er glaubt, dass es zu schaffen ist und er glaubt, dass es eine tolle Idee ist. Und es werden immer wieder Systeme an, es wird ja jetzt gerade wieder viel mehr diskutiert, wie gesagt, das war ein Gedankenexperiment, was wir vorhin gehört haben, aber hey, das ist doch kein Gedankenexperiment, das wird doch an Stellen definitiv gemacht. Automatisiert und autonom fliegende Drohnen sind doch nichts anderes. Und wenn man da jetzt noch das Lernen einen Tick zu weit treibt, dann ist es halt einfach mal eine Katastrophe, die dadurch entsteht. Und das ist halt die Dummheit. Und im Prinzip hat dieser Film, sagt einem schon vor 40 Jahren, wahrscheinlich gibt es Bücher, die es schon vorher gesagt haben, aber dieser Film sagt einem vor 40 Jahren, Leute, was ihr da tut, ist dämlich. Lasst es. So, und das machen wir aber heutzutage immer noch. Und der Mensch ist halt leider so. Er lernt nämlich nicht. Auch wenn der Computer einem aus dem Film gesagt hat, hey Leute, ihr seid dumm, macht es nicht. Die Diskussion haben wir immer wieder. Wir sehen das überall auf der Welt. Immer wieder haben die Leute so dämliche Ideen und die Fantasie. Sie sind schlauer als die Technik und die Technik ist ja immer so fehlerfrei. Und nein, ich habe alles unter Kontrolle, haben wir nie. Das ist ja der Witz dabei. Und das finde ich so toll eigentlich an diesem Film.
Ja.
Ja, also stimmt. Das geht nämlich noch eigentlich einen Schritt weiter, wenn man drüber nachdenkt. Das finde ich das Coole. Der gibt echt zum Denken und eigentlich denkst du, ja. Total logisch. Die Lösung ist total primitiv, damit es die Leute verstehen im Film.
Ja.
Weil es mit Tic-Tac-Toe gemacht wird und so naheliegend ist. Aber dass er sagt, ja, ey, es gibt keinen Gewinner an der Stelle. Das muss jedem klar sein. Es wird keinen Gewinner geben, wenn man sowas macht. Wird es nicht geben.
Das ist muss total diesen
simpel.
Film auf jeden
Fall und so simpel bleibt es halt auch.
Ja.
Kein Gewinner.
Ich muss den Film sowieso, ich muss ihn noch mal gucken. Das ist echt
ja, in 4K, lass ihn uns zusammen noch mal gucken, ja. Alex. Und die Frage im Chat war schon, was bringt der in 4K? Nix, aber dann ist es nicht die gleiche Version, die ich schon 10-mal geguckt habe.
Es ist ja aber auch immer beeindruckend, was sie aus diesem Filmmaterial noch rausholen. Ich finde gerade, wenn du siehst, diese ganzen im Hintergrund, diese Kulissen, diese Computer, die dann irgendwie blinken und so tun sollen, ob das hier eine ganz wichtige Berechnung stattfinden. Ich finde das immer faszinierend, weil das ist ja nur visuell, damit du irgendwie Gefühl hast, oh, das ist ein Riesenrechner, der macht ganz tolle Sachen. Und ich finde das in 4K, siehst du dann auf einmal, wie sie es gemacht haben, was sie da für Kulissen aufgebaut haben. Das finde ich eh spannend. Also ich glaube, 4K lohnt ja sich sogar, weil man da vieles entdeckt, was man so in der normalen Kinofassung eben nicht gesehen hat, in der normalen Auflösung, im Fernsehen schon mal gar nicht. Also bin ich voll dabei, den gucken wir uns auf jeden Fall mal nochmal an. Schön in ja, 4K.
Ich auch. Watch Party bei der Heise Show.
Ja, genau.
Großartig. Mist, ich habe mir den Film extra zur Vorbereitung für heute angeguckt, damit ich eine Ahnung habe.
Echt?
Aber nur in HD.
Oh, ja, siehst du,
musst in 4K gucken. Das sah nicht aus wie HD.
Nicht.
Bestimmt.
Nein. Also ich finde es ganz großartig. Außerdem wollte jeder Nerd wollte dann so sein wie Matthew Broderick zu der Zeit. Jeder.
Das stimmt.
Kann mir keiner sagen, irgendjemand hat es anders gesehen. Jeder wollte das so haben. Dabei fristen die Nerds ein dunkles Leben in irgendwelchen Zimmern
muss auch sagen,
vor Computern, wie jetzt wir.
Muss aber auch sagen, der Film hatte ja auch, also die weibliche Nebenrolle war jetzt ja auch durchaus kompetent. Es war jetzt nicht so für das, ja, okay, die ist da nur so als Bonus drin. Und es war schon immer so das Gefühl, dass okay, es geht nicht nur darum, dass er der Held ist, sondern es ist schon auch, ne, also der Film
hat
ein bisschen mehr zu erzählen. Ne? Deswegen,
der brauchte definitiv Hilfe in dem Film, ja?
Ja.
Die haben sich gut ergänzt, würde ich sagen, in der Geschichte.
Ja.
Und ich kann euch nur sagen, es ist nie zu spät, noch zu werden wie Matthew Broderick in War Games.
Richtig. War Games.
Ja, wie ist der deutsche Titel? Der deutsche Titel
war es nochmal. War Games, irgendwas mit Kriegsspielen.
Ja, ich habe auch noch das Originalbuch zum Film. Ich muss es mal wieder raussuchen. Mit Krümeln, die 40 Jahre alt sind. Igitt.
Ja, wünsche ich schon mal viel Spaß bei. Ich bin gespannt, ob du dich in nächster Zeit entwickelst zu einem, wie alt soll der da sein in dem Film, 17-jährigen Nerd.
Ja, das wird nichts mehr. Das Alter kriege ich nicht
hin. Ich freue mich. Doch, Volker, ich freue mich.
Danke.
So, aber jetzt beenden wir unsere heutige Sendung mit dem Quiz der Woche.
Die Quizfragen der Woche.
Genau. Heute geht es um VR, AR, MR und Co. Ganz passend zur Apple-Brille. Ich glaube, das ist heute machbar. Kriegt ihr hin. Also es sind wieder Fragen, die erst morgen bei Heise Online beim Freitagsquiz auftauchen. Und wir haben eine kleine Preview. Es geht los mit Frage 1. Was gilt als Ursprung des Begriffs Virtual Reality? Der Film Blade Runner von 82, der Roman The Judas Mandala von 82, der Film Tron von 82 oder die Kurzgeschichte Cyberpunk von 80?
Die sind ja alle zur gleichen Zeit. Ist ja, ja schwierig.
Das scheint der Begriff gar nicht wohl aus dieser Zeit zu kommen.
Ich glaube, ein bisschen ist fast dieses Cyberpunk, aber jetzt kurz, das Kurzgeschichte irritiert mich ein bisschen. Das Buch hieß anders. Vielleicht, ich sag jetzt Blade Runner so.
Okay.
Volker? Aber kam da mit Blade Runner Virtual Reality im eigentlichen Sinne vor? Ich kann mich nicht erinnern. Bei Tron eigentlich ja auch nicht so richtig, weil das war, der war ja in diesem Ding drin. Judas Mandala sagt mir nichts. Warum sagt er mir eigentlich nichts? Da habe ich wohl was verpasst. Cyberpunk finde ich passt fast am ehesten. Aber ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt mal D.
Okay. Da seid ihr beide beide falsch.
Es ist B wahrscheinlich, es ist, ne?
Ja, exakt.
Ja, 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 das ist okay. Ja.
Ich hatte so ein bisschen, aber na gut.
Ja, da kam der Begriff auf jeden Fall zum ersten Mal vor. Und ich habe vorhin gelesen, auch die Matrix und sowas hat er da in seinem Buch gehabt. Das Buch hat aber auf Amazon nur 3-Sterne-Bewertung. Scheint nicht so super sonst zu sein.
Das ist ja so ein Problem, wenn so ein Buch im Nachhinein noch so ein, da stand es zum ersten Mal drin, wir lesen dann, denken sie, ah ja, okay, stand da zum ersten Mal drin, aber das Buch ist nicht gut geschrieben, leider. Aber die Ideen sind toll.
Hm. Hat denn das Buch einen deutschen Titel gehabt?
Ich glaube nicht. Also bei Amazon, auch beim deutschen Amazon, war auch nur eine englische Beschreibung vom Inhalt. Also vielleicht gab es gar nicht auf Deutsch, ich weiß es nicht.
Aha, ich muss mal, Entschuldigung, ich gucke jetzt gerade auf mein Telefon, nicht wundern, ich bin zu neugierig.
Okay.
Vielleicht muss ich mal wieder was lesen, ich schlafe ja mal ein sonst.
Ich mache sonst schon mal mit der zweiten Frage weiter, weil die ist auch, ich glaube, die ist zu einfach, aber wir machen sie jetzt trotzdem. Wie kategorisiert Apple sein Vision Pro Headset als Social Computer, Virtual View Computer, Spatial Computer oder Spinal Computer?
Ja, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Das war ja C. Ja. Das war ja Spatial Computing.
Aber so
tatsächlich, also es ist übrigens, wenn man danach sucht, kommt es immer direkt mit den, also auch 50 Jahre Virtual Reality, bla, das Buch. Immer wird das Buch tatsächlich genannt. Ich glaube, Keno hätte es bestimmt gewusst. Der hat sich also sehr mit VR beschäftigt. Wissenslücke ist gefüllt, wird mir bei Quizduell irgendwann helfen. Ich reiche eine Frage ein.
Ja, kannst du ja auch nochmal lesen und uns dann berichten. Ob es mehr als 3 Sterne.
Genau, ist auch von einem Broderick, finde ich auch lustig. Ja, Damien Broderick hat das Buch geschrieben, habe ich gerade nachgeguckt.
Genau.
Der Bruder von Matthew, nein. Aber keine Ahnung.
1982, nein.
Ja. Doch, könnte so sein.
Älterer Bruder.
Ich glaube, wie alt ist Matthew Broderick? Der ist so 60.
Ist ja schon so alt.
Stimmt, den Film war der ja nicht, aber egal.
Ich habe nachgeguckt, ich google ja immer so, wenn ich einen Film gucke, gucke ich mir die alle an. Ich glaube, er ist 63 geboren und war 20 bei dem Film.
Ah, okay. Gut, hätte es also sein können. Naja.
Ja.
Achso, ja, die Antwort ja, ist natürlich
die, D. Ja, das ist ja ist zu einfach.
Aber D würde ich auch nehmen. Spinal Computer klingt irgendwie
das
auch.
Ist schön, oder?
Boah, Hilfe, das tut so weh. Das,
So, dann haben wir jetzt noch die letzte Frage für heute. Und zwar, was wird Virtual Boy genannt? Ein AR-Chatbot bei Microsoft, ein stationäres VR-Headset von Nintendo, eine Papp-VR-Brille von Google oder ein Avatar-System im Metaverse?
Das ist natürlich B, das stationäre VR-Headset von Nintendo.
Das wusstet ihr. Ach man, ich dachte, das ist ein bisschen schwerer.
Das war deren erster Versuch, oder?
Ein VR-Headset. Ja, da haben wir auch ein tolles Bild von.
Ja, das war, glaube ich, ganz schrecklich.
Ein Traum in Rot.
Das stand so auf dem Tisch und dann hat man da so vorne so reingeguckt.
Ja, ganz
schlimm.
Es
gab irgendwie, ich weiß gar nicht, 15 Spiele. Es gab nicht sehr viele Spiele dafür. Das war auch sehr umständlich. Es gibt ein paar schöne Videos im Netz, wo man sieht, wie das auch aussah. War eher ein Flop. Ich glaube, warte mal, 90er, 92, 93?
95.
Ja, okay.
Es wurden irgendwie 140.000 nur verkauft, war ein Flop.
Ja. Aber nee, das war der erste Schritt. Damals war VR ja auch gerade mal ein großes Thema. Also von daher, ja. Aber das war auch sehr klapprig, wenn du es wieder auf den Tisch stellen musst.
Hattest du so eins oder was?
Nee, aber ich habe einen Haufen Videos dazu gesehen und das ist auch super interessant, das Ganze. Selber ausprobiert habe ich es leider noch nicht, aber zum Beispiel den irgendwie Videogame Nerd zum Beispiel, der hat auch ein Video dazu gemacht, da kann man sich auch mal schön lustig unterhalten lassen dazu. Gibt mal nette Videos dazu.
Niemand sagt im Chat, Hightech, da kann Apple einpacken.
Ich wollte auch sagen. Stell dir vor, das hätte damals schon so gut funktioniert. Dann würde vielleicht der Virtual Boy heute auf jeder Nase sitzen. Das klingt ein bisschen komisch, egal.
Ja, das war dann aber auch schon, obwohl nicht schon. Ich glaube, das ist heute die längste neue Heise-Show
gewesen bisher. Wir haben alleine über Apple so lange geredet, ne?
Ja, aber es ist auch okay, wenn wir mal so ein besonderes Thema heute haben. Alex, vielen Dank nochmal, dass du so spontan für Malte eingesprungen bist.
Ja klar, sehr gerne.
Ein würdiger Ersatz, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Der Vertreter-Ersatz klingt ganz schlimm.
Ja, wer aber sonst dann nächste Woche nochmal von Malte den First-Hand-Bericht aus den USA quasi hören möchte, der das Gerät schon auf der Nase hatte, bitte nächste Woche wieder einschalten. Wir sind wieder am Donnerstag um 17 Uhr für euch da. Ja, bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.